Hallo und herzlich willkommen zum 567. NMAC Podcast. Heute mir Alex und bei mir ist heute Markus. Hallo Markus.
Ja, hallo Alex, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und schön, dass ich wieder dabei sein kann und heute widmen wir uns auch einem sehr relativ breit gefächerten Thema.
Ne? Ja, genau, sehr breit gefächert würde ich sogar sagen. Wir wollen ein wenig über 90er Jahre Jump'n'Run-Maskottchen sprechen, beziehungsweise so in gewisser Weise über deren Rückkehr. Ich sag direkt, das Thema kann sehr tief behandelt werden. Wir wollen jetzt nicht komplett in die Tiefe gehen. Also wir werden jetzt nicht jedes einzelne Spiel, das wir erwähnen, oder jedes Maskottchen aufs Kleinste analysieren oder wirklich alles dazu erzählen, was dazu zu erzählen gibt. Einige Spiele werden wir auch nicht gespielt haben, entweder Original oder Neuauflage oder wie auch immer. Trotzdem sind sie natürlich erwähnenswert. Nur so kurz als Erklärung am Anfang halt, dass wir jetzt das Thema natürlich schon besprechen, aber nicht komplett in die enorme Tiefe gehen, weil das würde den Rahmen des Podcasts sprengen. Das müssten wir dann auf andere Weise thematisieren. Außerdem ist es durchaus möglich, dass wir bei einigen dieser Spiele, die wir heute erwähnen werden, nochmal irgendwann einen Podcast zu haben werden oder sie im Roundup zum Beispiel behandeln, die Spiele. Zu anderen einigen Spielen hatten wir sogar schon Podcasts, beispielsweise zu, um es mal vorab eins zu nennen, Crash Bandicoot 4 hatten wir damals einen Podcast zu. Und damit ist Crash Bandicoot natürlich schon mal als erstes Maskottchen, das hier behandelt wird, erwähnt. Was irgendwie logisch ist. Ich meine, Crash Bandicoot ist eines der Musterbeispiele dafür.
Definitiv, ja.
Genau. Crash Bandicoot 4, das war Podcast Nummer 377. Nur falls da jemand reinhören möchte. Und wir hatten auch wir haben auch einen Test, glaube ich, auf der Webseite zum Beispiel zu Klonoa, der Neuauflage, also im Remake, Remaster, Remake ist es, glaube ich, der ersten beiden Teile. Also da könnt ihr mal schauen, was haben wir dazu vielleicht auf der Webseite, was haben wir als Podcasts, gibt es bestimmt ein paar. Was wir heute nicht so ausführlich besprechen, aber sicherlich nur wieder mal erwähnen werden, sind natürlich die beiden wohl bekanntesten Videospielmaskottchen, Mario und Sonic.
Genau, und ich würde sagen, die haben ja auch irgendwie, also zumindest Mario hat ja auch diesen 90er-Jahre-Maskottchen-Hype ja auch irgendwie ausgelöst.
Ne? Ja, genau. Also das kann man schon so sagen. Also man muss hier sagen, wir reden hier von Jump'n'Run-Maskottchen. Das liegt daran, dass in den 90er-Jahren, also 1990er-Jahren, sehr, sehr viele dieser Maskottchen in Videospielen eben aus Jump'n'Runs stammen. Man kann sagen, es stimmt nicht, passt nicht bei allen, also nicht alle sind direkt Jump'n'Run-Charaktere gewesen. Einige der Spiele sind auch keine reinen Jump'n'Runs bzw. Plattformer, sondern haben dann zum Beispiel Action-Elemente drin gehabt. Das könnte man zum Beispiel von Earthbound Jim oder auch Jazz Jackrabbit sagen, als Beispiel. Auch Shantae oder wie man das ausspricht, die ja bis heute aktiv als Figur ist. Da gibt es ja eigentlich über die Jahre immer wieder neue Spiele. Ist ja teilweise Metroidvania mit Elementen drin und so weiter und so fort. Also da muss man auch ein bisschen ich spreche jetzt von Jump'n'Run, meinen das aber etwas aufgeweichter.
Genau. Man muss halt auch dazu sagen, dass Jump'n'Runs halt in den 1990er Jahren sehr beliebt waren. Es war ein sehr beliebtes Genre damals noch außerhalb von Mario und da dieser Krieg, quasi Konsolenkrieg zwischen Nintendo und Sega damals, der hat natürlich das auch so ein bisschen befeuert, dass dann mit zuerst war ja Alex Kidd und dann kam Sonic dann von Sega, das dann so ein bisschen auch dann befeuert hat und dann wollten halt alle halt irgendwie was von diesem Kuchen abhaben. Ne? Und und daraus ist halt diese Flut fast von Jump'n'Run-Maskottchen dann irgendwann gekommen, weil jeder Entwickler halt sein Tierchen da am Start haben wollte.
Ja, oder seine Figur halt. Mhm. Man muss dazu sagen, nicht jeder dieser Charaktere wurde damals schon als Maskottchen behandelt, weil im Endeffekt, wenn man von einem Maskottchen spricht, meint man natürlich die Symbolfigur oder die Werbefigur oder wie auch immer von einem Unternehmen oder so, oder einer Unternehmenssparte. Da muss man sagen, es gibt solche Maskottchen, die wir heute nicht erwähnen werden, weil sie in dem Sinne keine klassischen Maskottchen sind. Zum Beispiel, wenn man mal nach Videogame-Maskottchen sucht, dann findet man Listen, in denen dann auch Charaktere wie zum Beispiel Kratos oder Link auftauchen.
Lara Croft,
ne? Die aber in dem Sinne, also Lara Croft sogar noch eher als Kratos oder Link, das sind keine klassischen Maskottchen in dem Sinne. Weil sie nicht als, sie sind natürlich mit einer Konsole oder einem Unternehmen eng verbunden, aber sie sind nicht das Symbolbild. Und wenn man sich genau umschaut, wird man feststellen, dass die meisten also mehr oder weniger Maskottchen in dem Sinne aus Jump and Runs oder ähnlichen Spielen stammen. Zum Beispiel auch einen Master Chief aus Halo für Microsoft. Er ist das Symbolbild für die Xbox und für Microsoft. Aber ich glaube, keiner würde ihn als das Xbox-Maskottchen bezeichnen.
Nee, das war aber auch so ein bisschen halt, dass die anderen Firmen halt so im Gegensatz dann zu Sega und Nintendo dann auch krampfhaft teilweise auch nach so einer Symbolfigur gesucht haben, die dann irgendwie zu der Marke dann passt. Und das war jetzt halt bei der PlayStation und bei der Xbox, die sich halt auch so ein bisschen auch, sagen wir mal, vielleicht auch an älteres Publikum hauptsächlich orientierte, gar nicht so einfach. Da irgendwie
ja, aber da muss ich jetzt kurz einwerfen. Ganz stimmt das nicht, weil erstmal die Xbox kam sowieso erstmal ein ganzes Stück später, da war klar. Dieses ganze Thema bereits eigentlich gegessen. Sie haben es trotzdem teilweise versucht. Man darf nicht vergessen, dass absolut Meisterwerke Blinks. Ich ja. Weiß nicht, ob du dich noch an dieses Spiel erinnerst.
Ich glaube ja. Müsste ich nochmal gucken. Ja.
Es war ein Xbox, also für die allererste Xbox Blinks the Time Sweeper von Atun entwickelt für Microsoft. Atun jetzt nicht komplett namenlos das Entwicklerstudio. Die haben ja zum Beispiel auch das Blue Dragon später dann entwickelt. Auch für Microsoft mit der Final Fantasy Erfinder.
Hironobu Sakaguchi.
War der an Blue Dragon auch beteiligt?
Der war dabei.
War eins seiner Spiele, genau. Da war nämlich Mistwalker und Atun waren das nämlich
genau,
damals.
Genau, ganz genau.
Atun hat auch auf die zum Beispiel sowas wie Ghost Trap für den Game Boy Advance entwickelt. Und für Nintendo Yoshi Topsy Turvy für den GBA. Beziehungsweise Yoshi's Universal Gravitation hieß es, glaube ich, bei uns. Es ist nicht das bekannteste Yoshi-Spiel. Das hat diesen Tilt-Sensor, diesen Bewegungssensor davon irgendwie benutzt, den es da für GBA als Zusatzgerät gab. Ich glaube auch Yoshi's Island DS müsste von denen gewesen sein.
Ah, okay.
Aber ich schweife ab bei Atun. Aber Blinks, weil das war schon so ein Versuch von Microsoft, ein eigenes Maskottchen zu erschaffen für die Xbox, das aber jetzt nicht dieses klassisch, es ist eine
Katze, ne?
Ja. Katze, genau. Eine coole Katze mit Sonnenbrille und eine Art Gitarre oder sowas. Aber schon ein bisschen auch dreckiger. Nicht unbedingt Conker, also was Conker jetzt im N64-Spiel war, aber halt auch kein, was weiß ich, Crash Bandicoot oder Mario oder sowas. Irgendwo dazwischen. Hat auch einen zweiten Teil bekommen, Blinks 2, Masters of Time and Space. Das ist 2004 erschienen. Also da hat Microsoft tatsächlich versucht, das noch zu bekommen. Die beiden Spiele sind nicht sonderlich gut. Ich glaube, dass der erste Teil hat niedrige 70er-Wertungen vor allem. Der zweite Teil liegt sogar nochmal unter den 70%. Und ich glaube, der erste Teil wurde sogar mit als das erste 4D-Action-Spiel damals beworben.
4D-Action-Spiel?
Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, was sie mit meinen. Ich verbinde das nur mit dem Spiel. Bedeutsam, also was man auch bei dem Spiel berücksichtigen muss, ist, dass der Director hinter dem Spiel war Naoto Oshima und der hat ja unter anderem war Character Designer von Sonic.
Okay, ja, stimmt.
Also sie haben sich da auch schon jemand namhafte Leute genutzt. Nur um das mal zu erwähnen zu haben, dass Microsoft es auch versucht hat,
ja,
dieses Maskottchen-Ding zu nutzen, was nicht funktioniert hat, weswegen sie dann am Ende Rare aufgekauft haben, um da die
dazu bekommen. Ja, ja, das ist halt, die wollten halt auch, glaube ich, irgendwie so ein Gesicht haben und der Master Chief hat halt kein Gesicht, ne, in dem Sinne, nur den Helm.
Außerdem muss man halt sagen, dass Shooter-Figuren in dem Sinne einfach, also es ist halt als klassisches Maskottchen funktionieren eher anthropomorphe Tiere.
Ja, genau.
Oder Fantasiefiguren als jetzt ein menschlicher Charakter. Es ist, muss man wirklich mal schauen, die wenigsten Maskottchen, die es gibt, sind klassische Menschen. Wenn es menschenartige Figuren sind, sind sie stark überzeichnet oder cartoonhaft, wie jetzt zum Beispiel Alex Kidd.
Ja gut, es ist jetzt natürlich selten. Ich meine, gut, McDonald's hat ja den Ronald McDonald jetzt zum Beispiel auch. Ne? Aber ja, aber stimmt schon. Ja, so ein Clown, genau, richtig. Ja. Es ist jetzt auch kein Mensch in dem Sinne. Ne? Ja, also kein er ist ein verkleideter Mensch. So.
Ja, und oder nehmen Bonk als Beispiel.
Ja, stimmt.
War ja damals, ich weiß gar nicht mehr, von Hudson, Konami müsste das, also Hudson, glaube ich, hat es damals und später war es ja dann Konami. Bonk ist sogar nochmal 2006, hat er noch ein neues Spiel bekommen. Ich bin mir ganz sicher, ich glaube sogar, dass die Bonk-Spiele irgendwann für irgendwelche Konsolen nochmal veröffentlicht wurden später.
Das kann gut sein, ja.
Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, für welche. Aber auf alle Fälle, Bonk hat ja einige Spiele gehabt, gerade in Japan ja nochmal einige mehr als bei uns. Und Bonk ist ein... Wie bezeichnet man im ehesten?
Steinzeitmensch? Ja, ein Steinzeitmensch mit einem großen Kopf und halt einer sehr festen Stirn, sagen wir mal so.
Genau, ja. Glatze. Also
eine Glatze,
der
genau.
Der Kopf ist größer als der gesamte Körper, muss man hier dazu sagen.
Genau. Ja. Und der,
aber nur um hier mal das ja, um zum Thema, also man merkt schon, wie Maskottchen eigentlich gestaltet waren. Und es war halt wirklich schon so der Versuch da. Ich meine, Sony hat es ja auch versucht. Sie haben
Crash Bandicoot,
Crash Bandicoot erschaffen. Mhm. Also erschaffen lassen eigentlich. Mhm. War ja Naughty Dog, die dafür falsch waren. 96 kam ja Crash Bandicoot, das erste dann raus für die PlayStation. Hat ja auch einige Nachfolger nach sich gezogen. War erfolgreich. Aber es hat halt nicht diesen Stand erreicht, den ein Mario oder Sonic hat.
Nee, hat halt keins von denen irgendwie erreicht. Ein paar haben es ja, wie gesagt, wie du sagst, wie jetzt so Shantae und so, die haben es noch bis heute halt geschafft, aber die allermeisten, die allermeisten sind halt irgendwann untergegangen.
Ja, man muss aber dazu sagen, ja, Shantae hat es geschafft, aber, also zu bleiben. Aber wird Shantae wirklich als Maskottchen wahrgenommen?
Kennt
die breite Masse Shantae eigentlich?
Auch nicht. Shantae ist eigentlich ein weiterer Videospielcharakter so und jetzt nicht als Maskottchen jetzt irgendwie vermarktet oder so. Das stimmt schon.
Ganz genau. Ja. Ich habe es mal mit auf die Liste der weiteren Maskottchen auch nur gesetzt gehabt, Shantae, weil man sie so betrachten kann. Aber im klassischen Sinne passt sie nicht ganz. Da passen halt wirklich so Charaktere wie Crash Bandicoot besser und Crash Bandicoot ist halt als der Musterbeispiele für eins in den 90er Jahren versucht und eigentlich anfangs geschafft und dann aber untergegangen. Letztlich hat ja sogar Sony die Marke nicht bei sich behalten. Die dann an... Oh, ich weiß gar nicht, wer die ja erst hatte nach Sony. Am Ende war es aber Activision. Das weiß ich
noch. Activision auf jeden Fall, definitiv, ja.
Ja. Activision hat die am Ende gehabt. Ich weiß noch nicht, wer die dazwischen hatte. Kann sogar sein, dass das Ganze durch den Blizzard-Deal an die ging, weil Blizzard war ja auch Teil von war ja verbunden mit Vivendi und ich glaube, Vivendi war eine Zeit lang auch für die zuständig. Und ich meine, dass sie dadurch auch Crash Bandicoot überhaupt ist, weil die hatten vorher schon, die Übernahme von Activision ist ja schon auch schon wieder, wie lange her, 2005 ist es schon wieder gewesen, dass Blizzard und Activision zusammengegangen sind.
Ist das 2005 gewesen? Nicht mehr ganz sicher. War das nicht so zur Zeit, war das zur Zeit, weiß ich gar nicht mehr, war das die Diablo 3 Zeit oder so?
Ja, so in die Richtung. Ich bin mir gerade echt nicht mehr sicher. Ist auch gar nicht so wichtig jetzt.
Nee.
Man merkt nur, also, dass die Mark Crash Bandicoot ist dann erstmal ein bisschen rumgewandert und letztlich halt, wie gesagt, bei Activision gelandet. Ich glaube vor allem bei dem Unternehmen, also jetzt letztlich dann bei der Viserys Visions, das jetzt zu Activision gehört hat und mittlerweile seit 2021 Tochterunternehmen von Blizzard ist. Aber das ist halt nur eine interne Firmenstruktur, die keine große Rolle spielt. Wobei, ich glaube, es gibt es gar nicht mehr. Ich glaube, es haben sie sogar mittlerweile geschlossen.
Das kann gut sein, ja.
Ja, auf alle Fälle, Crash Bandicoot ist ja nicht tot, der ist ja wiedergekommen vor einiger Zeit,
um ja
auch mal auf das Thema die Rückkehr anzusprechen.
Ja, ich meine, er hatte dann ja schon eine Gastrolle in Uncharted 4, ne?
Ja, gut, das war, man muss doch sagen, bevor wir das jetzt thematisieren, sollten wir vielleicht thematisieren, dass davor Crash Bandicoot, also Crash Bandicoot hat ja einige Spiele gehabt. Erstmal die klassische Trilogie von der PlayStation 1. Die, meine ich, auch alle von Naughty Dog entwickelt wurden und auch von Sony gepublished wurden. Dann kamen die späteren Crash Bandicoot-Spiele und da hat es nämlich angefangen, da hat nämlich das vierte Spiel, das war The Wrath of Cortex, für die PS2, die Xbox und den GameCube. Das wurde nämlich von Traveler's Tales entwickelt und von Universal Interactive veröffentlicht. Und danach ging es halt weiter, die sind da dran geblieben, die haben dann, nachdem sie 2001 das veröffentlicht, 2004 nächstes Spiel veröffentlicht, 2007 war dann Radical Entertainment und Vivendi Games, Universal Games ist ja dann zu Vivendi Universal geworden und dann zu Vivendi, also so. Und dann kam ja auch nochmal 2008 ein weiteres Spiel raus und dann war erstmal Pause. Nach 2008 war erstmal vorbei mit Crash Bandicoot. Da war die Marke dann mehr oder weniger tot. Sie haben, glaube ich, noch ein paar Handheld-Spiele, ein paar Mobile-Spiele. Also ich meine, jetzt Mobile nicht zwingend. Mobile und Ableger. Also es gab ja drei Racing-Spiele, glaube ich, und drei Party-Spiele noch. Und dann kam ja 2017, 2018 die Crash Bandicoot und Zane Trilogy erstmal. Die ja die klassischen drei Teile wieder veröffentlicht hat für eigentlich so gut wie alle damaligen Systeme. Also ich glaube, das müsste PS4 sogar vor den anderen gewesen sein. Ich glaube, ein Jahr vor allen anderen kam es auf die PS4 und dann kam ein Jahr später 2018 Switch, PC und Xbox One noch nach. Ja. Und das hat die Reihe wieder so belebt, dass dann 2000, das muss ich gerade überlegen, es müsste 2020 gewesen sein, glaube ich.
Der vierte?
Für PS4 und,
Der vierte Teil jetzt, oder?
Ja, genau, der vierte Teil. Und 2021 war, glaube ich, auch noch für Switch und PC nachträglich. Ganz genau, das war dann der vierte Teil. Der wurde von Toys for Bob entwickelt. Und das war es aber auch bisher mit Crash. Das ist das Letzte, was wir von Crash gehört haben, seitdem.
Aber es gab da auch noch so ein Mario Kart Racer, oder? Crash Team Racing gab es doch auch noch.
Ja, ne? Da gab es ja, ich habe ja gesagt, es gab mehrere. Es gab drei Racing Games von
Crash. Ach, drei also, sogar, okay, drei.
Ja, es gab Team Racing, es gab Nitro Kart und es gab Tag Team Racing.
Okay.
Die sind, das erste ist sogar von Naughty Dog damals, 99, veröffentlicht worden noch. Danach kamen dann 2003 und 2005 die anderen beiden raus. Ja. Aber gut, wir haben jetzt sehr ausführlich über Crash gesprochen, aber das ist halt ein gutes Beispiel für das ganze Thema auch, weil Crash hatte einen sehr guten Start, dann hat die Karriere geschwächelt, hat trotzdem noch Spiele hervorgebracht. Und dann kam aber die Rückkehr, und zwar mit einem Remaster der klassischen Teile, der ersten drei, bevor dann wirklich noch ein vierter Teil, also ein offizieller vierter Teil kam. Das heißt, sie haben die anderen Spiele mehr oder weniger ignoriert und haben gesagt, nein, wir wollen jetzt an die ersten drei Teile anknüpfen und nennen das Ganze auch Crash Bandicoot 4, weil es das ja in der Form nie gab. Und das hat halt dann, man kann sagen, Crash Bandicoot vielleicht sogar zurückgebracht. Muss man noch abwarten. Bisher ist nicht bekannt, ob da nochmal was kommt. Ich glaube, Toys for Bob ist mittlerweile wieder unabhängig, wenn ich mich nicht komplett täusche. Die waren ja ab 2005 Teil von Activision. Und ich meine, sie sind jetzt 2024 sind sie wieder in die sind sie wieder zum Independent-Studio geworden, nachdem Microsoft Activision aufgekauft hat. Sie haben eine Partnerschaft mit Microsoft, aber man weiß halt noch nicht, woran sie arbeiten, was kommt da und wie geht es mit der Crash-Marke weiter. Das könnte aber gut sein, dass sie tatsächlich ein neues Crash-Spiel entwickeln, weil das nächste Spiel ist ein Xbox-Spiel, also ein Xbox Game Studios-Spiel. Und wem gehört die Marke jetzt, nachdem sie Activision übernommen haben? Natürlich Microsoft.
Microsoft. Mhm.
Ja. Also mal abwarten, was da vielleicht passiert mit Crash.
Genau, das ist genau so. Also das ist einer der wirklich noch so eine längere Karriere dann auch noch gehabt hat. Ne? Alle, wie gesagt, alle.
Ja, oder haben können. Haben, ja, es gab auch eine ziemlich lange Pause, darf man nicht vergessen.
Pause, also, ja klar.
Eine aber, sehr lange Pause.
Aber also, ich meine,
zehn Jahre war da nichts, war da Funkstille.
Aber ich meine, für die allermeisten von diesen 90er-Jahre-Maskottchen war die Pause dann ja auch endgültig, die dann war. Ne? Also ja. Da waren ja sehr viele, die es mal versucht haben, die es dann aber nie weiter geschafft haben als vielleicht zwei Spiele oder so. Ich meine, da waren natürlich auch einige dabei, die auch heute sehr, also das ist halt, die wirken halt auch sehr 90er Jahre. Ne? Also viel so diese Attitude der 90er, so mit Sonnenbrille und so und dieses, ne, dieses cool sein und so weiter. Das ist halt, das haben halt viele so. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel Gex nimmst, ne, der ist ja so ein Gecko, der so mit auch so mit Sonnenbrille, coolen Sprüchen und immer irgendwelche popkulturellen Verweise irgendwie dann aus den 90ern raus hat, die auch heute gar nicht mehr ziehen würden. Ne? So, deshalb, ein paar Mal wirklich da so damals ihre Zeit gehabt irgendwie, ne?
Ja, das ist, und ein paar, also man muss halt sagen, ein paar von denen würden auch heute, glaube ich, nicht mehr so funktionieren. Ich bin ja auch gespannt, zum Beispiel Croc. Hat ja schon ein paar Spiele bekommen, Croc. Also es ist ja jetzt nicht irgendwie eine Reihe, die jetzt nach 2, 3 Spielen vorbei war. Croc hat, ich weiß jetzt gerade nicht, wie viele Spiele hervorgebracht aus dem Kopf. Aber es waren schon so, ich glaube, 3 oder 4 Spiele bestimmt. Inklusive Mobile-Spiele. Ich glaube, es waren 2 Teile klassisch und dann nochmal ein paar Mobile-Spiele. Beziehungsweise der erste und zweite Teil sind, glaube ich, auch nochmal für den GBA erschienen.
Aber Croc sollte ja ursprünglich, glaube ich, auch ein Yoshi-Spiel.
Ja, genau, ganz genau. Man muss dazu sagen, das Studio hinter Croc, Argonaut Software, hatte für Nintendo, ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, sie hatten irgendwas, ich glaube Star Fox, sie waren, genau, logisch, sie waren an Star Fox beteiligt.
Ja,
logisch,
ja, genau. Genau. Und deshalb, haben sie dann Nintendo halt so ein Yoshi, 3D-Yoshi-Spiel vorgeschlagen, aber das hat dann nie zu irgendwas geführt.
Ja, Nintendo hat es abgelehnt. Es wird vermutet, das ist natürlich jetzt, wie gesagt, man weiß es nicht, dass Nintendo zu dem Zeitpunkt bereits an einem anderen Yoshi-Spiel gearbeitet. Da müsste dann Yoshi Story, glaube ich, gewesen
wahrscheinlich
sein. Wahrscheinlich. Würde von der Zeit her passen. Und also, ja, sie wollten es halt nicht. Kann auch sein, dass mich Mario 64 sogar überschnitten hat, weil Croc kam ja 97 raus.
Genau.
Das wird sogar eher passen, dass mir Mario 64 sogar ein bisschen überschnitten hatte.
Wahrscheinlich. Und dann haben sie einfach gesagt, wir machen dann unser eigenes Ding daraus.
Ne? Ganz genau. Und haben, ich glaube, sie hatten dann als, ich weiß gar nicht, wen sie als Publisher für das erste Spiel gewonnen hatten, Fox Interactive war das tatsächlich dann sogar. Und dann haben sie 2 Jahre später noch Croc 2 bringen dürfen. Wie gesagt, dann war die Reihe mehr oder weniger vorbei. Es kamen noch Ports, also 2 Croc-Spiele, die aber von anderen Studios entwickelt wurden und unter THQ gepublished für Game Boy Color. Und dann noch 3 Mobile-Spiele. 2005 und 2006. Und dann war es vorbei.
Ich meine, wenn man sich den Croc so ein bisschen anguckt, ne, ist ja so ein süßes Krokodil, kann man schon so sehen, ja, da kann man verstehen, dass da vielleicht ursprünglich mal Yoshi war.
Das ich glaube auch, dass die grüne Farbe ist da sonst Indikator. Auch die, ich denke, dass sie da schon einfach das Asset über, also den Yoshi rausgenommen haben, aber was sehr Ähnliches reingepackt haben, damit viele Sachen, die sie schon drin hatten im Spiel, aufgrund eines zu stark abweichenden Charaktermodells nicht mit ihrem, was sie schon hatten, kollidiert oder so.
Aber das soll ja auch.
Wollten sie wahrscheinlich irgendein Tier haben, vielleicht sogar was in die Dinosaurier-Richtung geht, aber ohne einen Dinosaurier zu nehmen. Und da hat ein Krokodil halt sich angeboten.
Genau. Und das soll ja dann tatsächlich auch dieses Jahr noch das Remaster rauskommen.
Ganz genau, vom ersten Teil. Aber es hat noch keinen genauen Termin. Trailer gibt es dazu bereits. ein Teaser-Trailer, aber bisher noch keinen Termin. Ich bin mal gespannt. Also ich muss sagen, ich bin ein bisschen skeptisch, ob es wirklich dieses Jahr noch klappt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es nicht doch noch, also ob es nicht doch noch auf nächstes Jahr verschoben wird. Es ist auch Argonaut Games, die da dran sitzen. Also das Studio war ja eigentlich geschlossen. Ich glaube 2007. Also sie waren, glaube ich, wenn ich mich nicht komplett täusche, hatten sie Finanzprobleme 2004 und 2007 war es dann endgültig vorbei. Und 2024 wurde das Studio jetzt wieder gegründet. Und ja, wollen halt dieses Remaster bringen. Ich weiß auch nicht, wer jetzt am neuen Studio beteiligt ist. Ich weiß nur, dass aus dem alten Studio damals viele Entwickler ein neues Studio gegründet haben, das also unter anderem die beiden Chefs, die beiden Gründer waren, glaube ich, vorher bei Argonaut Creative Director und Head of the Production. Und die haben dann ein neues Studio gegründet, das man vielleicht kennen könnte, nennt sich Rocksteady. Und hat dann so Sachen wie Batman Arkham entwickelt.
Das kennt man eventuell.
Ja, eventuell. Aber 2024 wurde halt, wie gesagt, Argonaut zurückgeholt für dieses Croc Remaster. Ich bin mal gespannt, was das wird. Ja. Ist nicht das einzige Spiel übrigens, das momentan noch ein nicht veröffentlichtes Remaster angekündigt hat.
Was denn noch? Welches denn noch?
Also, muss man einschränken.
Ja.
Weil für einen PC gibt es seit 2022 eine Version, bei der ich allerdings nicht rausgefunden habe, ob es das Remaster oder das ursprüngliche Spiel ist. Es ist Glover.
Glover.
Dieses mit dem Handschuh.
Es ist ein Handschuh, ja. Wenn uns die Maskottchen-Ideen ausgehen, was machen wir dann? Ein Handschuh, ja.
Ganz genau. damals von Interactive Studios, das ist auch so ein Name, der wirkt schon ein bisschen seltsam.
Ja.
Die gibt's auch nicht mehr. Also die hatten schon einen anderen Namen, die hießen früher mal Dizzy Enterprises Limited, dann Interactive Studios Limited und dann sind sie zu Blitz Games Limited geworden. Aber ich glaube, das Studio gibt es auch schon seit 2013 müssten die geschlossen worden sein, endgültig. Also, nachdem sie dann von Blitz Games Limited zu Blitz Games Studios wurden. Jetzt für das neue Ding ist, für das Remaster ist, meine ich, Cubebyte verantwortlich.
Okay.
Und da bin ich mal gespannt, weil sie halt das als Cubebyte Classics unter dieser Marke irgendwie angekündigt haben. Und die PC-Version, die 2022 erschienen ist, wird dabei gar nicht so wirklich erwähnt. Und die stammt auch nicht von Cubebyte, die stammt von Pico Interactive und Bleem.
Okay,
deswegen bin ich das unsicher, ob das jetzt die PC-Version wird oder nicht, weil bei der PC-Version wird oft auch von Port gesprochen, aber auch bei der Jetzt-Version, die für Switch und so weiter erscheint, ist noch nicht bekannt, ob es jetzt wirklich ein Remaster wird oder doch nur eine angepasste Portierung.
Aber da gab es auch tatsächlich nur einen Teil von, ne, von Glover.
Ja, genau.
Oder? Da gab es nur das eine. Der erinnert mich ein bisschen jetzt, wo ich sehe, es gibt natürlich bei Persona 3 und 4 gibt es ja diese Gegner, das sind ja auch so Handschuhe. Vielleicht, vielleicht ist das jetzt sein neuer Job. Ich weiß es nicht.
Ja, wer weiß.
Wer weiß.
Nee, aber finde ich schon interessant, dass gerade dieses Maskottchen, das ja eigentlich nie wirklich...
Ja.
So, ich fand das Spiel damals gar nicht so schlecht, so habe ich zumindest in Erinnerung, aber es ist halt N64, also ich habe das wirklich damals Ende der 90er gespielt. Hat ja damals 98 N64 PC und dann 99 nochmal eine PlayStation-Version bekommen. Deswegen. Übrigens, dieses Jahr ist das Spiel auch schon für Evercade wieder erschienen.
Ach, okay.
Für diese Evercade.
Okay.
Das ist aber wirklich die Originalversion als Port einfach nur. Deswegen mal abwarten, ob es wirklich ein Remaster oder nur ein Port für die Switch wird, was da kommt. Ich denke, das ist aber auch der Grund, einer der Gründe, warum dieses Spiel noch nicht im Nintendo Switch Online Service drin ist.
Aber definitiv so ein, ja, man kann schon sagen, etwas seltsames Maskottchen. Ne? Ich meine, die 90er, die hatten ja auch eine ganze Reihe von seltsamen Maskottchen. Wenn du da zum Beispiel Boogerman dir mal anguckst, ich weiß nicht, ob du den kennst.
Ja, ich habe mich wieder an ihn erinnert, als du ihn erwähnt hast,
ja,
kurz im Vorgespräch.
Ja.
Muss aber ehrlich sagen, abgesehen jetzt davon, dass ich mir die Bilder angesehen habe, kann ich mit dem nur wenig anfangen. Also ich habe es definitiv nie gespielt.
Nee, also ich meine, das muss man auch nicht. Ich meine, der ist aus so einer Zeit, wo man so diese, das war diese Nickelodeon 90er Jahre Zeit, wo die Cartoons da so ein bisschen eklig auch vielleicht sein mussten, so ein bisschen edgy irgendwie. Oh. Und der Boogerman, der rotzt halt und furzt halt durch die Gegend. Und naja, ich weiß es nicht. Das ist vielleicht, würde heute, glaube ich, jetzt auch nicht mehr so funktionieren, dass man da irgendwie...
Naja, bin ich mir nicht so sicher. Weil also wenn ich an einige heutige Cartoon-Serien denke, beziehungsweise an Wario auch...
Ja, gut, aber Wario ist doch trotzdem noch ein bisschen über Boogerman, würde ich sagen. Also,
ja, aber du, trotzdem, also ich könnte mir mit Anpassung, könnte ich mir schon vorstellen, dass sowas noch funktioniert. Mhm. Ich denke eher, dass der auch, wer erinnert sich heute noch an Boogerman?
Mal ja, ganz ehrlich. Eben, wirklich. Also ich meine, das ist auch wirklich, der ist wirklich so einer, der komplett so in Vergessenheit geraten ist. Ne? Ich meine, man hatte da natürlich auch einige, die so ein bisschen auf so ein bisschen zur Werbung auch waren. Ne? Man denke an Coolspot. Ne? Der war ja so von 7-Up, ne? Weil das ist dieser Punkt, den hat man da mit Beinen, Armen und einer Sonnenbrille ausgestattet, war halt super cool, hatte diese 90er Jahre Attitude halt und das war aber ein gutes Spiel, muss ich sagen. Also Coolspot, das habe ich damals echt gerne gespielt.
Ja, der erste Teil ist auch sehr gut, damals sehr gut bewertet worden. Also das Ding hatte teilweise sogar Wertungen im 90er-Bereich, also hohe 80er bis 90er-Bereich teilweise. Mhm. Sowohl für Mega Drive als auch für Super Nintendo damals. Es gab auch eine Master System-Version, soweit ich weiß. Mhm.
Also ich hatte.
Und es gab auch eine Game Boy-Version damals und Game Gear.
Ja, ich hab die Super Nintendo-Version. Die habe ich auch gerne gespielt.
Ich habe das Spiel auf dem PC tatsächlich vorwiegend gespielt.
Ah, okay.
Gab's ja auch eine DOS-Version.
Mhm. Und da war ja auch einer, der für ein anderes Maskottchen bekannt ist, der David Perry.
Meinst du jetzt wen?
David Perry meinte ich jetzt eigentlich gerade.
Okay.
Ne, der
sagt mir jetzt gerade nichts.
Nee, David Perry ist doch für Earth from Jim eigentlich bekannt, oder?
Ach ja, klar, logisch.
Ja.
Logisch, stimmt, du hast recht, ja. Hab ich jetzt gar die Verbindung nicht hergestellt. Aber ja, stimmt, der war ja an Coolspot beteiligt.
Mhm, genau.
Der hat aber, glaube ich, ein paar dieser Spiele gemacht. Ich glaube, der hat auch für McDonald's irgendein Spiel.
Richter gab es auch für McDonald's so ein Jump.
Und hat er nicht auch das Aladdin-Spiel entwickelt?
Ja, richtig, das ist auch von ihm, richtig. Genau, der war da sehr aktiv in dieser Jump'n'Run-Sparte, auf jeden Fall, muss man schon sagen. Aber du hast jetzt auch gerade eben, wolltest du, glaube ich, ein anderes Maskottchen ansprechen, was auch Werbung in sich hat. Ne?
Ja, genau. Ich wollte auf Zool zu sprechen.
Richtig, Zool. Der Ninja aus der Entendimension.
Ja.
Der war ursprünglich, glaube ich, geplant, dass das ein Maskottchen, also das war der Versuch des Amigas, glaube ich, ursprünglich ein Maskottchen zu entwickeln. Das war, also ich dachte immer, das wäre eine Ameise, muss ich sagen. Für mich sah der immer aus wie eine Ameise. So zwei Kugeln, irgendwie schwarz, aber das, klar, Ninja halt, soll ein Ninja sein. Alien Ninja und der war halt gesponsert von Chupa Chups. Ne? Die,
genau.
Diese Lollis.
Da, ja.
Ne? Genau.
Und da, deswegen ist auch überall Chupa Chups Werbung in diesem Spiel drin. Was jetzt nicht heißt, dass das Spiel dadurch irgendwie schlechter wird. Allerdings, ich muss sagen, ich habe es jetzt auch nicht als so gut in Erinnerung zu 1 und 2. Also ich. Der 2. ist, glaube ich, gar nicht für Nintendo-System erschienen. Nur der 1.
Ja.
Auch hier muss ich sagen, ich habe so wieder am PC gespielt.
Ja. Ja, also das ist ja von Gremlin, das sind Briten, glaube ich, ne? Gremlin Graphics. Ist so...
Gremlin müsste ein britisches
Studio sein. Die haben ja viel für einen Amiga auch gemacht.
Ja.
Und deshalb war das da so ein bisschen so das Projekt da, so ein Maskottchen für einen Amiga da zu entwickeln.
Ja, sie waren vor allem auf Amiga, ich glaube, den ganzen Amstrad-Geräten, C64, also Commodore-Geräten auch ganz viel vertreten.
Mhm.
Ja. Also in die Richtung gingen sie, aber ja.
Genau.
Aber
das hat ja auch tatsächlich einen Remaster bekommen, ne? Allerdings glaube ich nur für den PC. Ne?
Ich glaube auch, also ich habe zumindest nichts dazu gefunden, dass Zool, wie haben sie es genannt?
Zool Redimensioned.
Genau, dass das nochmal eine Doch, PS4 und Xbox One hat es eine Version.
Ah, okay. Bekommen.
2021 war das. Mhm. Aber halt keine Switch-Version. Was ich nicht ganz verstehen kann, weil die Switch war schon da. Mhm. Die Switch ist da schon erfolgreich gewesen. Und das auf die Switch zu bringen, wäre jetzt nicht das große Problem gewesen. Aber vielleicht hat Nintendo das irgendwie geblockt. Es ist halt die Frage, ob in dieser neuen Version von Zool die Werbung noch drin ist oder ob sie die rausgenommen haben.
Das würde mich auch interessieren, ja. Genau.
Weil würde mich nicht überraschen, wenn die Werbung da bewusst entfernt wurde, um ja halt das nicht zu haben, weil man hat halt diesen Sponsor nicht mehr. Und wenn ich mir gerade so Screenshots davon anschaue, sieht es sogar ganz klar für mich aus, weil die Stellen an den Chuba Schubs Spar steht jetzt Fun zum Beispiel.
Ah ja, siehst du,
sie scheint es wirklich rausgenommen zu haben.
Haben das raus. Ja, das ist auch, ich glaube, das Spiel ist auch ein bisschen eher von der Werbung loszulösen als das Coolspot, glaube ich. Coolspot ist ja wirklich dieser Punkt von 7-Up und während jetzt Zool halt, okay, hat jetzt da Chupa Chups Werbung drin, aber die kann man dann auch wahrscheinlich dann eher einfach rauslassen und dann, ohne dass das Spiel, ne, dass das Spiel auch noch so funktioniert, ne?
Genau, ja. Man muss sagen, das Spiel haben sie damals, also den ersten Zool-Teil haben sie tatsächlich als Rivale für Sonic inszeniert in der Werbung damals.
Auch so ein bisschen, ja, okay.
Was ich noch erwähnen will, ist auch ein eher bekanntes Maskottchen, das wir nicht vergessen dürfen, das eigentlich mit Crash Bandicoot in einem Namen genannt hätte werden müssen.
Ja.
Spyro.
Spyro, so, natürlich, der Drache, ja klar, natürlich.
Ja, von Insomniac Games ja damals entwickelt, die ersten drei Teile. Heute natürlich vor allem auch für die Spider-Man-Spiele oder Ratchet & Clank bekannt, womit wir Ratchet & Clank, müssen wir auch kurz erwähnen, sind ja in dem Sinne auch solche Maskottchenfiguren als potenziell.
Definitiv.
Wurden auch zeitweise bei der PS2 als die PS2-Maskottchen wahrgenommen, aber halt nie so 100% so inszeniert. Ja, aber die Spyro-Spiele, das waren ja damals, ich glaube, von Insomniac müssten die ersten drei sogar gewesen sein, die damals für die PlayStation 1 alle erschienen sind. Ich glaube, ab der PlayStation 2 war es auch hier, genauso wie mit Crash Bandicoot, dass die Marke an Universal Interactive ging. Also irgendwie haben die beiden Marken bei Sony nicht gehalten in die 2000er hinein. Warum auch immer.
Komisch, weil die waren eigentlich sehr erfolgreich, ne?
Ja, aber vielleicht, ja. Deswegen kamen auch die nächsten Teile unter anderem auch für PS, also für GameCube und Xbox raus. Aber die waren auch nicht mehr so gut, muss man sagen. Also sie kommen bei weitem nicht an den Erfolg und auch an die Wertungen ran, wie die ersten drei Teile, die ja dann auch nochmal eine Neuauflage spendiert bekommen haben in der Reignited Trilogy, die ja auch für die Switch erhältlich ist. Seit 2019. Und da sind ja die drei Teile komplett, ja, ich weiß nicht, ob man es remastered oder hier schon von einem Remake sprechen kann. Ich würde sagen, sehr aufwendiges Remaster ist das wahrscheinlich. Und die hat sich auch unglaublich gut verkauft, muss man dazu sagen.
Also glaub, Spyro könnte man sagen, das war so der einzige, der so eigentlich schon so Mario und Sonic so ein bisschen Konkurrenz machen konnte, so ein bisschen von der.
Ja, teilweise. Teilweise schon, definitiv. Ja. Ich bin halt mal gespannt, was mit Spyro jetzt wird, weil klar, Spyro war auch ganz klar in diese ganze Skylander-Sache involviert. Ich glaube, das erste Skylander hat sogar unter dem Spyro's Adventure gehabt. Es gab ja auch noch diese neue Reihe, die für PS3 oder so, glaube ich, war das dann. Ab 2006 für verschiedene Konsolen dann erschienen ist. Könnte sogar noch PS2 gewesen sein. Die Legend of Spyro-Reihe, von der hat man ja auch nichts mehr gehört. Aber ich bin mal gespannt, wie sie jetzt weitermachen mit der Marke. Weil auch das, genauso wie Skylanders, ist ja hier der Fall, gehört Activision. Und damit müsste es eigentlich Microsoft gehören, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche.
Theoretisch schon, ja.
Und wenn man dann bedenkt, dass sich die Reignited Trilogy, also die Neuauflage der ersten drei Teile, systemübergreifend, bis Stand ist ein bisschen älter, das irgendwann 2023 über 10 Millionen Mal verkauft hat. Spricht eigentlich vieles dafür, dass da irgendwie vielleicht doch nochmal ein neuer Teil kommt. Ja, muss man mal abwarten.
Ist sehr gut möglich. Sehr gut möglich. Ja. Einen, den wir vielleicht auch noch erwähnen sollten, vielleicht, auch wenn er jetzt eigentlich Bubsy, meine ich.
Ja, Bubsy. Bubsy ist so ein Thema. Also ich rede jetzt nicht von B-A-B-S, also Y, sondern B-U-B-S-Y, falls
genau.
ihr wollt. Diesen, also mhm. Bubsy.
Bubsy, genau.
Das ist eine anthropomorphe, ja, so
Eichhörnchen?
So eine Wildkatze.
Wildkatze, nee, ja.
Wildkatze. Okay. Ich überlege gerade, wie es auf Deutsch heißt, das Wort, weil es ist ein Bobcat.
Bobcat, ja, genau.
Rotluchs. Rotluchs.
Ein Rotluchs, genau. Rotluchs, okay. Ist auf Deutsch.
Hm. Ja. Hat einige Spiele tatsächlich gehabt, nämlich 4.
Und ja, aus irgendeinem Grund. Schon,
ja. Ja, damit schon mehr als genug.
Mhm.
Wobei das erste Bubsy war ja noch okay, muss man dazu sagen.
Hm.
Das erste Bubsy hat dann teilweise noch recht gut noch ordentliche Wertung bekommen. Es war ein solides Spiel. Nintendo hat sogar, glaube ich, in Europa für Super Nintendo selbst das Publishing übernommen vom ersten Teil. Und ja, das konnte sich auch optisch eigentlich noch ganz gut sehen lassen. Ich würde es heute nicht mehr spielen, aber ja, das war noch okay. Den zweiten Teil, der war, glaube ich, sogar noch mal, ich glaube, der war auch gar nicht so schlecht, aber ich mochte den nicht so gerne, den zweiten.
Habe ich, glaube ich, gar nicht gespielt. Ich mochte
kein Bubsy-Teil wirklich gerne.
Nee, die sind aber auch alle, das ist aber auch, weil Bubsy so ein echt nerviger Charakter ist. Ne?
Also das ganz genau, das ist das Hauptproblem. Aber wirklich schlecht, also wertungstechnisch schlecht, wurde es erst am dritten Teil. Mhm. Der dritte Teil ist dann massiv abgestürzt, mhm. was die Wertung angeht. Der kam allerdings auch nur, also das ist, der hat keine Zahl im Namen, das ist Bubsy in Fractured Fairy Tales, der kam zeitgleich mit Bubsy 2 raus, oder zumindest im selben Jahr, ist auch von einem anderen Studio entwickelt worden. Und der kam ausschließlich für den Atari Jaguar raus. Hat auch Atari das Publishing extra übernommen. Also ich glaube, da haben die sich einfach die Marke lizenziert, um ein Spiel für ihr System zu haben.
Mhm.
Und das ist halt absolut gescheitert. Hat der Marke natürlich auch geschadet. Und dann haben sie es ja nochmal versucht, ein paar Jahre später, 1996, mit Bubsy 3D auf der PlayStation.
Das war ja, glaube ich, ein voller Griff ins Klo.
Oh, das Spiel, also guckt, also, du musst dir echt mal Bilder dazu anschauen. Mhm. Das Spiel ist also es ist echt heftig. Also auch mal so einfach Gameplay zu anschauen. Ja, also ganz, ganz schlimmes Spiel.
Mhm.
Ist natürlich meine persönliche Meinung, kann natürlich auch sein, dass jemand das Spiel wirklich toll findet.
Also alle drei Bubsy-Fans da draußen, Entschuldigung, wenn wir uns jetzt hier irgendwie
genau.
Zu kritisch äußern sollten hier.
Ja. Umso überraschter bin ich gewesen, dass Bubsy gar nicht tot ist.
Das ist es, ja.
Weil Bubsy hat ab 96 kein Spiel mehr bekommen. Das war vorbei.
Mhm.
Und 2017 hat dann UFO Interactive Games von Black Forest Games entwickelt, Bubsy The Woolly Strike Back für die PlayStation 4 und den PC veröffentlicht.
Ja, das war, also, ja, da kann man sich fragen, warum.
Ja, ne? Das Spiel hat eine Metacritic-Durchschnittswertung von 45%.
Ja.
Ich glaube, viel mehr muss man dazu nicht sagen.
Wundert mich nicht.
Es ist am 31. Oktober damals erschienen, passenderweise als Horrorspiel.
Ja, genau.
Auf andere Weise.
Mhm.
War aber trotzdem nicht der Schluss der Reihe. Weil
Nein.
UFO Interactive meinte, sie geben einfach einem anderen Studio die Marke, Choice Provisions.
Ja.
Und dann haben sie 2019 einfach einen weiteren Teil, und zwar Bubsy, Pause und Fire, für PC, PS4 und Nintendo Switch veröffentlicht.
Ja, bei manchen fragt man sich dann, ne, manche Spiele kriegen halt nie eine Fortsetzung, von der man sich wünscht, und Bubsy ist irgendwie unsterblich.
Ja, Bubsy war eine ganze Weile weg, aber kam dann halt wieder.
Kam halt wieder.
Interessant ist halt, dass der zweite von den neuen Bubsy-Teilen etwas besser abgeschnitten hat. Der hat 63%
durchschnittlich. Immerhin.
Also wenn sie die Steigerung beibehalten, dann sind wir beim übernächsten Spiel immerhin schon mal in den 70ern, vielleicht sogar in den 80er-Wertungen schon drin. Also,
oh, das ist aber sehr, sehr optimistisch.
Ja, ich sag ja, wenn die Steigerung so bleibt.
Wenn die Steigerung bleibt, genau. Genau.
Ja, ja, also ich sag ja, das ist natürlich optimistisch. Ja, aber gut. Wir haben Bubsy erwähnt, wir können Bubsy abhaken, wir können über was anderes reden.
Ja, zum Beispiel, dass manche Maskottchen natürlich auch so ein bisschen vielleicht, sagen wir mal, Wortspielereien sind. Zum Beispiel Aero the Acrobat.
Ja. Aeros the Acrobat ist ein eine Fledermaus und ein Zirkusakrobat.
Genau.
Also ein
Acrobat. Acrobat. Da fragt man dich, was war zuerst da, die Idee oder das Spiel? Ich glaube eher der...
Ist eine gute Frage.
Ne? Und dann haben sie sich gedacht, ja, basteln wir uns aus diesem Witz, den wir hier gerade uns ja ausgedacht haben, mal so ein Spiel zusammen. Könnte ja sein. Ist mal so ein
Könnte
bisschen...
sein, aber ich glaube sogar, dass dahinter irgendein Designer stand, der dieses ganze Ding entworfen hat. Das war David Ziller.
Mhm.
Ich glaube, sein Sohn war auch irgendwie dran beteiligt. Ich weiß nicht, in welcher Form genau. So 100% kenne ich mich da jetzt nicht aus. Aber da wurde dieser Charakter entworfen. Und das Ganze ist inspiriert von 70ern und 80ern auch. Genau. Das Gameplay haben sie übrigens von der Namco-Reihe Mappy sich ein bisschen auch ein paar Sachen übernommen.
Mhm.
Man muss sagen, ja, Aeros the Acrobat hat damals wertungsmäßig eher im 70er-Bereich gelegen für Super Nintendo.
Der erste Teil war, glaube ich, noch ganz gut, glaube ich.
Ja, es redet gerade vom ersten Teil. Mhm. Der zweite Teil, und das muss man mal so sagen, war dann Wertungstechnik der bessere, tatsächlich.
Mhm. Mhm, okay.
Und das kann ich mittlerweile auch bestätigen, da die ganzen Teile von Aeros the Acrobat, also das sind insgesamt 4 Spiele, Aeros the Acrobat, Aeros the Acrobat 2, dann Aeros the Acrobat Rascal Rival Revenge, was schlichtweg nur ein Remake des ersten Teils für den GBA ist.
Mhm.
Und dann, das kam 2002 und 94 kam auch noch Zero the Kamikaze Squirrel, das ist ein Spin-Off. Der Charakter, also der Name Zero the Kamikaze Squirrel, ist einer der Gegenspieler von Arrow in den ersten beiden Teilen. Und der hat halt dann auch sein eigenes Spiel bekommen, das damals allerdings nur in Großbritannien und Nordamerika erschienen ist, interessanterweise.
Hm.
Aber diese 4 Spiele sind jetzt mittlerweile alle für die Switch erhältlich, einzeln. Die sind nicht keine Collection, die sind einzeln für die Switch erschienen.
Auch als Remaster, ne? Dieses Jahr auch
ja,
erschienen.
Ja, es sind Remaster tatsächlich, die sehr klassisch sind in der Remaster-Sache. Also wenn man zum Beispiel, also der erste Teil weicht im Spielmenü ein bisschen ab, aber man hat dieses typische, man hat ein Menü mit verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten, dann geht man ins Spiel rein, kann auswählen, ob man die englische oder die japanische Version spielen will, kann auch Sheets aktivieren, es gibt eine Galerie, die in den Spielen jetzt meiner Meinung nach nicht sonderlich umfangreich ist, man kann sich die komplette Anleitung ansehen, was vielleicht sogar sehr ratsam wäre, und ich muss aber sagen, ich fand auch hier den zweiten Teil deutlich besser als den ersten Teil, weil der erste Teil meiner Meinung nach nicht gut gealtert ist. Der hat zum Beispiel im ersten Teil ist es so, dass du in jedem Level ein bestimmtes Ziel erreichen musst.
Okay.
Zum Beispiel eine bestimmte Anzahl an Sterneplattformen zerstören oder an Ringen springen oder sowas. Das siehst du zwar kurz im Level-Anfangsbildschirm als Text, aber das musst du erstmal wahrnehmen.
Mhm.
Und dann musst du die Dinger in den sehr weitläufigen Leveln auch erstmal finden. Das funktioniert auch im GBA-Remake ein bisschen besser, weil dir im Vorfeld immer kurz gezeigt wird, was überhaupt du suchst und was du damit machen musst.
Verstehe.
Auch die Geschichte wird im GBA-Remake besser erzählt, weil es wirklich erzählt wird. In Original fehlt hier eigentlich komplett, da steht hier in der Anleitung nur drin.
Ja, okay.
Der zweite Teil ist auch geschichtlich, da ich ein paar Zwischensequenzen hat, also Standbilder mit Text.
Mhm.
Und klassischer Jump'n'Run ist, also auch von Levelaufbau und allem her, meiner Meinung nach der bessere Teil. Und der GBA-Teil, die bessere Version des ersten Teils. Zero the Kamikaze Squirrel ist dann, würde ich sagen, eine Mischung aus dem ersten und zweiten Teil, aber auch ein gutes Spiel.
Okay.
Alle, muss man sagen, alle von den Spielen sind jetzt nicht überragend. Also ich würd sagen, keins davon ist jetzt ein Top-Super-Jump'n'Run, das man unbedingt gespielt haben muss. Aber wer jetzt Interesse an diesen 90er-Jahre-Jump'n'Runs hat, wird schon Spaß damit haben, denke ich, mit den Spielen. Auch mit dem ersten Teil. Nur sage ich halt, wenn man sich nur eins kaufen möchte von jetzt dem ersten Teil, dann würde ich eher zur GBA-Version als zur Super-Nintendo-Version raten.
Mhm.
Ja. Die Kosten pro Spiel 5,99 €. Kann man jetzt ein bisschen happig finden dafür, dass nur eins der Spiele immer drin ist. Bis Ich glaube, bis morgen, wenn der Podcast erscheint, also bis Donnerstag, 21. November, kriegt man das GBA-Spiel, also Arrow the Acrobat Rescue Rival Revenge, auch noch mit 20% Rabatt für 4,79 €. Weil das ist nämlich das letzte, das jetzt gerade am 1.11. erschienen ist.
Ah, okay, deshalb war da nochmal so eine Aktion. Okay,
verstehe. Ja, die sind jetzt im Grunde ab August monatlich erschienen, die Spiele.
Okay. Wirklich auch, auch interessant, dass diese alten Serien dann nochmal ausgegraben werden. Ne? Also echt, echt interessant.
Ja, Rutter Leica Games steckt dahinter mit. Ich weiß nicht, wer Entwicklerstudio damit
teilt. Ja, gut, die haben ja schon einige. Die haben ja schon einige so gemacht. Ne? Einige von diesen.
Genau. Ja, und ist halt, wie gesagt, eine Fledermaus, beziehungsweise wenn man jetzt Zero noch dazu zählt, ein Eichhörnchen, also klassische, wirklich ganz klassische Super Nintendo, Mega Drive, Jump'n'Run-Dinger waren das damals. Mhm. Auch 93, 94 erschienen die Original, also die Spiele, und 2002 dann das GBA-Remake. Es war auch mal ein GBA-Remake vom zweiten Teil geplant, das hat aber David Ziller dann verworfen, weil er sich lieber anderen Spielen, also neuen Spielen widmen wollte. Mhm. Ich muss aber ehrlich sagen, ich weiß jetzt nicht, was er noch entwickelt hat. Ich glaube, er war damals, also er ist sehr viel rumgesprungen, hat in Marken wie Crash Bandicoot, glaube ich, sogar damals beim ersten Teil direkt mitgewirkt.
Okay. Wenn
ich mich vertäusche. Mhm. Da müsste er Producer, glaube ich, gewesen sein. ja, und halt verschiedenste andere Spiele. Ja. Mhm. Genau. Was wir auch noch erwähnen müssen, wir haben es schon mal erwähnt gehabt am Anfang, Alex Kidd.
Alex Kidd, genau, das war damals schon...
War ja
schon
das erste Maskottchen von Sega.
Genau, sollte damals schon Konkurrenz dann zu Mario sein, ne?
Ja.
Vor Sonic noch.
Genau, hat es nicht ganz geschafft, muss man sagen, nee. Also sich mit Nintendo da, also mit Mario da zu battlen. Hat aber schon ein paar Spiele bekommen, also man muss sagen, schon allein 1986 sind ja zwei Spiele erschienen. Mhm. Das ursprüngliche Alex Kidd in Miracle World und dann noch Alex Kidd The Lost Stars. Und dann kamen auch 87 direkt zwei weitere Spiele und dann nochmal 89 und 1990 zwei Spiele. Mhm. Danach war es aber dann vorbei. Also Alex Kidd in Shinobi World für 1990 fürs Master System war das letzte Spiel. Und man muss halt sagen, dass hier wirklich Sonic Alex Kidd schlichtweg verdrängt hat.
Ja, sind den Rang abgelaufen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Ich meine, das war ja auch nur, die kamen ja auch nur fürs Master System raus, die ganzen Alex Kidd-Spiele, und dann war das Mega Drive da, und mit dem Mega Drive kam Sonic, und dann war Alex Kidd abgemeldet, ganz einfach. Ne?
Das genau, war halt man muss, stimmt nicht ganz, es gab ein Sega Genesis-Spiel tatsächlich.
Gab's das? Okay.
Alex Kidd. Ja, Alex Kidd in The Enchanted Castle. Gab es für Mega Drive.
Okay.
Das ist sogar noch vor dem letzten Master System Spiel erschienen.
Ah, okay.
Aber das war das einzige, das da, Und es gab halt, wie gesagt, ich habe ja gesagt, dass im ersten Jahr 86 zwei erschienen sind. Das zweite war ein Arcade-Spiel, das 88 erst auf Master System geschafft hat. Das war Alex Kidd The Lost Stars. Mhm. Und das ist auch, aber Alex Kidd ist ein gutes Beispiel für die Rückkehr von solchen Spielen, weil von 91 bis 2020 war Pause. Da kam nichts mehr von Alex Kidd. Die Marke war tot. Mhm. 2021 kam dann aber ein Remake des ersten Spiels. Mhm. Alex Kidd in Miracle World DX kam dann raus. Unter anderem für die Switch tatsächlich. Und das ist wirklich das erste Spiel nochmal in einer schicken Grafik neu aufgemacht. Also da ist wirklich einfach Alex Kidd nochmal umgesetzt worden, das erste. Mhm. Ich glaube als Publisher müsste Merge Games tätig gewesen sein. Könnte auch sein, dass die mitentwickelt haben, zusammen mit Junkin Team. Also Junkin Team war definitiv Entwickler, aber ich glaube, Merge Games hat auch mitentwickelt und gepublished. Bin mir gar nicht sicher. Ich denke mal, Sega wird die an die lizenziert haben. Das haben sie ja mittlerweile mit ein paar solchen Marken dann gerne mal gemacht, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Sega die Marke abgegeben hat.
Nee, wahrscheinlich nicht. Aber ich muss sagen, ich habe das Remake noch nie gesehen, tatsächlich. Das erste Mal, dass ich das hier sehe.
Ja. Das, also ich glaube, man kann sogar im Remake in die Originalgrafik umschalten.
Ah ja, finde ich immer nett, sowas, wenn sowas ist.
Kostet 20 Euro für die Switch, ist jetzt vielleicht teuer, aber ich bin jetzt gar nicht sicher, wie lang der Umfang von dem Spiel ist. Könnte sogar sein, dass es gerechtfertigt ist, wenn es ein ausreichend, aber ich glaube eher, dass es ein kürzeres Spiel ist. Ja, man braucht 3 bis 6 Stunden, je nachdem, wenn man, ob man alles sammeln will oder nicht.
Mhm, okay.
Also ist nicht das längste Spiel, da ist 20 Euro schon ein bisschen
Ist schon teuer.
Mal wissen, ob man das möchte. Aber es war auch schon ein paar Mal im Angebot, das Spiel. Ich meine, das ist jetzt schon wieder über 3 Jahre alt. Also, ja. Mal abwarten, ob wir noch mehr von Alex Kidd hören werden in absehbarer Zeit. Ich rechne jetzt eher nicht
mit. Nee, das sind, wenn dann alles, denke ich mir mal, solche kleinen Projekte mit Remaster oder Remakes oder so. Haben wir ja halt auch viele im Moment, muss man ja auch gerade sagen. Und ich glaube, deshalb ist dann auch der Grund, warum dann diese Maskottchen auch irgendwie wiederkehren. Obwohl man ja schon beobachten kann, dass es tatsächlich sehr viele dann auch wieder
zurückschaffen. Ja, man muss halt sagen, wir stecken halt auch in einer Zeit, in der solche Remaster-Remakes gut ankommen. Die verkaufen sich. Retro-Spiele sind beliebt. Und sie sind eine gute Methode, um sowas zu veröffentlichen. Ich meine, es gibt mittlerweile Studios und Publisher, die sich fast komplett darauf spezialisiert haben, Klassiker in neuem Gewand zurückzubringen.
Ja, Night Dive Studios zum Beispiel.
Zum Beispiel, oder Digital Eclipse oder sowas. Mhm. Und da gibt es ein paar. Und M2 auch. Collections und was weiß ich. Das ist gar nicht so... ist es ein Markt, ein zusätzlicher, aber es hat auch einen gewissen Sinn, weil man darf ja nicht vergessen, die Spiele sind ja zum Teil verloren, wenn sie nicht neu entwickelt werden. Und so werden sie halt ja mehr oder weniger gerettet. Und ich glaube zumindest am Anfang war das auch für einige so ein gewisser Beweggrund, der dahinter gestanden hat. Mittlerweile ist natürlich auch der Markt einfach dafür da. Darf man auch nicht vergessen.
Ja.
Und ich denke, das wird sich auch so fortsetzen. Worauf ich jetzt zum Abschluss noch eingehen möchte, also wie gesagt, wir können nicht alle Reihen jetzt hier mit aufnehmen, wir hätten noch natürlich wesentlich mehr, die wir jetzt erwähnen könnten, wir könnten noch Klonoa erwähnen, Pac-Man hat, und da muss man sagen, Pac-Man ist ein Sonderfall, weil es ja eigentlich sowieso ein Maskottchen ist, aber Pac-Man hat mit Pac-Man World damals auch einen Jump'n'Run bekommen, das als Pac-Man World Repack zurückgekehrt ist, obwohl Pac-Man jetzt nie weg war, halt seine Jump'n'Run-Karriere wurde. Und schon Pac-Man 2, das also das offizielle Pac-Man 2 war ja ein Jump'n'Run,
war ein Jump'n'Run,
kein klassisches Pac-Man mehr. Aber wie gesagt, das würde den Rahmen des Podcasts sprengen, wenn wir jetzt wirklich jedes Maskottchen oder jedes mögliche Maskottchen hier erwähnen. Wir wollten nur mal so einen Einblick ins Thema geben. Aber worauf ich jetzt zum Abschluss nochmal eingehen möchte, ist, dass es ja auch neue Maskottchen gibt, die nicht in den 90ern entstanden sind, sondern später. Und da muss man halt erstmal sagen, Ratchet & Clank haben wir schon erwähnt, die sind ja auch keine 90er-Jahre-Maskottchen. Wenn man sie als Maskottchen zählen will, da kam ja der erste Teil 2002 raus. Und dann, wenn man noch aktueller geht, und wir sind, man merkt hier jetzt, wir sind so ein bisschen bei Sony gerade, Sackboy, Little Big Planet,
richtig,
und das eigene Sackboy-Spiel.
Ganz genau.
Und natürlich jetzt auch sehr aktuell Astro Bot.
Sehr erfolgreich auch.
Ne? Ja, Astro Bot ist ja erst entstanden als Figur für Technik-Demos eigentlich.
Genau, war eine Tech-Demo, genau. Das erste Astro Bot war ja, ist ja direkt auf der PS5 installiert.
Das war nicht das erste.
War das nicht das erste?
Nein.
Ah, okay.
Nein. Zumindest, soweit ich im Kopf habe gerade, war es nicht das erste. Also Astro Bot hat, ich glaube, momentan müssten es 5 Spiele sein.
Ah, okay.
Das erste kam 2003, nennt sich The Playroom und war auf der PlayStation 4 vorinstalliert.
Ach, das wusste ich gar nicht, okay.
Das, da ist, aber da war der Fokus eher darauf, wie geht man mit der PlayStation-Kamera um und so weiter. Da war Astro Bot noch nicht im Namen drin, da war Astro Bot noch nicht so stark verankert. Ich glaube, dass dieses, es gab mehrere Minispiele darauf und eins der Minispiele war nämlich AR-Bots. Und das ist im Grunde die Grundlage, weil da ist auch dieser Charakter schon mit drin. Mhm. Das Playroom The Part 2 AR-Bots. Und da ist das schon mit drin. Übrigens war das da auch das Studio schon Japan-Studio-Entwickler und die heißen halt heute Team Asobi und das sind ja die, die hinter Astro Bot stehen.
Genau.
Später kam dann The Playroom VR. Das war natürlich für die erste PlayStation VR. Auch da sind die Astro Bots, beziehungsweise ich glaube, die hießen damals einfach noch Bots oder Robots, enthalten. Und dann kam 2018 als Astro Bot Rescue Mission. Das war ein VR-Spiel, um PlayStation VR nochmal so ein bisschen zu pushen, sag ich mal.
Mhm.
Das war auch ein Jump'n'Run, aber halt rein für PSVR und ich auch glaube auch da vorwiegend, um halt das Ganze zu, ja. Hat übrigens Top-Wertung abgewahrsahnt, das Ding. Ich glaube, das ist Metacritic 90.
Ja.
Ja. Und dann, was du meintest, ist Astro's Playroom. Daher kommt unser Titel Astro's Playroom als PS5 vorinstalliert. Sie haben statt The Playroom, was sie auf der PS4 hatten als Tech-Demo, jetzt Astro's Playroom draus gemacht. Weil eben dieser Charakter mittlerweile durch Astrobot, den sie für Playroom geschaffen hatten, Namen bekommen hat. Mhm. Deswegen hieß es dann auf der PS5 Astro's Playroom. Basierend auf dem Playroom von der PS4 und halt dem Charakter, den sie dafür schon erschaffen hatten. Und das war ja dann diese Tech-Demo für den DualSense-Controller vor allem.
Genau, ganz genau.
Und ein fantastisches Ding. Also das war ja schon ein super 2D-Jump'n'Run. Mhm,
auf jeden Fall.
Das ist so ein tolles Ding. Und da habe ich mir schon gewünscht, dass daraus, dass sie wirklich ein richtiges, reines Jump'n'Run Plattformer-Spiel mit Astro bringen. Und das haben wir ja dann dieses Jahr mit Astrobot bekommen.
Genau.
Und man kann eigentlich sagen mittlerweile, dass sich Astro als eine Art Maskottchen zumindest für die PS5 entwickelt hat, aber vielleicht sogar für die gesamte PlayStation
schon. Ja, definitiv.
Also wenn Sony Astro schlau nutzt, hätten sie damit jetzt endlich ihr Maskottchen, zumal Astrobot problemlos mit Mario und Sonic, besonders Sonic übertrumpft es.
Ja, klar.
Sonic hat schon lange kein so gutes Spiel mehr gehabt wie Astrobot und ich sag sogar, es hat einige Mario-Spiele übertrumpft.
Mhm, okay. Mhm.
Also Astrobot ist meiner Meinung nach, eines der besten 3D-Jump-and-Runs, die jemals erschienen sind.
Mhm. Ich habe es tatsächlich noch nicht gespielt, aber ich sitze auf meiner Liste drauf. Aber,
Sollst du unbedingt nachholen. Also wer das Genre mag, und es hat unglaublich viel Nostalgiefaktor, weil halt unglaublich viele Marken auch drin verarbeitet werden. Als Astros und so.
Genau.
Also verschiedene Bots. Weil es geht ja im Spiel, im Endeffekt geht es ja darum, dass Astro seine verschwundene Crew retten muss.
Mhm.
Die liefern ja auch zur Zeit andauernd neue kostenlose Inhalte nach, neue Level und so weiter. Das Ding hat eine Durchschnittswertung auf Metacritic momentan, glaube ich, von 94.
Ist schon sehr, sehr gut, ja.
Ja. Also. Ja. Definitiv eines der besten Spiele dieses Jahr und eines der besten Jump'n'Runs, die meiner Meinung nach jemals erschienen sind.
Mhm.
Nur, damit wir hier mal haben, also auch sowas, es kommen noch neue Maskottchen, während andere natürlich verschwunden bleiben. Ich meine, wir haben ja schon ein paar genannt. Gex ist weg, Earthworm Jim, glaube ich, nicht, dass nochmal zurückkommt.
Nee, Boogerman,
Jack Rabbit.
Ja, Jack Rabbit. So wie auch
ist nicht. Auch vorbei. Mhm. Wer vielleicht nochmal wiederkommt, das ist eine Microsoft-Sache, Banjo-Kazooie.
Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Definitiv. Ja,
der und dann haben wir ja dann auch moderner Yooka-Laylee. Die kriegen ja jetzt vom ersten Teil einen Remaster.
Mhm.
Remaster, ich bin mir nicht ganz sicher. Die haben ja auch, es gab ja auch zwei Spiele schon, die ja ganz klar von Banjo-Kazooie inspiriert sind.
Mhm.
Also wir haben solche Spiele noch, auch neue.
Genau, also was mir noch eingefallen ist, ist Throwgun. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist auch so ein, so ein 3D-Jump'n'Run. Gibt's auch für die Switch, gibt's auch einen zweiten Teil mittlerweile. War ursprünglich, glaube ich, ein Kickstarter. Da spielt man so ein.
Wie heißt das Spiel?
Throwgun, also wie der Frog und Gun. Throwgun oder Froggun.
Ah, ich weiß, was du meinst. Ja, Throwgun in Core ist, glaube ich, aber. Ist es wirklich ein zweiter Teil oder ist es nur ein erweiterter erster Teil?
Nee, ich glaube, das ist tatsächlich der zweite Teil. Das ist, glaube ich,
okay,
der zweite Teil.
Okay, ich war mir nicht ganz sicher, aber ich weiß, was du meinst.
Also der erste Teil, der ist eher so, ja, aber der zweite ist ganz gut. So, ne? Spielen wir so ein Mädel, die hat so eine Knarre, das ist ein Frosch und er kann halt mit seiner Zunge, kann man halt so zum Schwingen benutzen und so weiter und die Gegner sind Fliegen. Ja,
ja. Genau.
Ist auch nett, also, ne, aber das ist halt auch so ein Ding, wo halt so ein Plattformer irgendwie zurückkommt, so ein Jump'n'Run irgendwie, so zumindest im Stil dieser N64-Spiele, ne?
Ja, genau. Man muss halt wirklich sagen, dass die Jump'n'Runs sind halt
ist halt nicht
wieder, sind da immer noch und auch die Maskottchen von Jump'n'Runs kommen wieder, beziehungsweise sind vertreten, sage ich mal. Und das wird auch bleiben. Also ich denke, wir werden auch natürlich im Mario-Bereich, im Sonic-Bereich, aber auch in diesem Bereich
klar
weiterhin mehr sehen. Wir werden weitere Rückkehrer sehen.
Aber das Jump'n'Run-Genre hat halt heute nicht mehr diesen Stand, den es noch in den 90ern hatte. Ne?
So. Nein, aber er ist wieder stärker, als er eine Zeit lang war.
Das stimmt, das ist korrekt.
Ich meine, also, so ein Spiel wie Astrobot erscheint im September und verkauft sich im November 1,5 Millionen Mal.
Ja.
Das musst du erstmal schaffen.
Das
als
stimmt.
Wenn wir auf einer Konsole, auf der Jump'n'Run sowieso nicht so stark sind.
Mhm.
Also muss man einfach mal sagen. Oder eine Spyro Remaster Collection verkauft sich 10 Millionen Mal. Das ist auch so ein muss man auch erstmal schaffen. Deswegen abwarten, was da noch kommt.
Ja.
Aber ich würde das Thema damit schließen für heute.
Ja, auf jeden Fall.
Wir haben hoffentlich ein bisschen ausführlich genug darüber gesprochen und konnten euch einen kleinen Einblick in das Thema geben. Wenn ihr Anmerkungen habt, wenn wir Spiele für euch eurer Meinung nach vergessen habt, wenn ihr vielleicht auch irgendwie noch mehr dazu hören wollt oder sonst irgendwas, schreibt uns gerne in die Kommentare. Und jetzt nochmal ganz kurz gefragt, Markus, also wirklich, was hast du letzte Woche gespielt?
Ja, ich habe Baphomets Fluch Reforged gespielt. Das ist ja Remake. Wie kann man sagen? Also von Baphomets Fluch.
Es ist ein Remaster.
Ist ein Remaster, ja,
ein Remake, ne? Könnte man auch fast sagen.
Ja, ich meine, es ist ja letztlich das gleiche Spiel, ne?
Ja, sie haben echt nur eine neue Grafik-Engine, eine neue Grafik draufgepackt.
Genau, man kann auch da auch mit einem Knopfdruck zu der alten Grafik umschalten.
Ganz genau,
ich, ja. Ich
spiele auch gerade, also.
Finde ich auch sehr nett, muss ich sagen. Damals fand ich die Grafik ja, sah super aus. Ich habe es damals tatsächlich nie gespielt. Aber die Grafik sah immer super aus, fand ich. Und so fand auch die Story immer ganz interessant. Ist ja so eine Mischung aus Dan Brown, Umberto Eco und Indiana Jones irgendwie so ein bisschen. Ne?
Ja, genau, so in die Richtung.
Und fand ich das hat mir mal so ganz, ganz interessant. Aber hab's irgendwie nie gespielt. Das ist natürlich die perfekte Gelegenheit, das nachzuholen. Ist auf jeden Fall ein schönes Adventure. Und auch nicht zu schwer, finde ich jetzt. Obwohl es gibt ja dieses legendäre Ziegenrätsel. Ne? Das ist ja sogar noch über das Spiel hinaus noch berühmt geworden. Sozusagen.
Genau, man muss hier halt sagen, dass es ja zwei Spielmodi gibt, den klassischen und den modernen. Und in den modernen ist es ja alles ein bisschen einfacher, man kriegt mehr Tipps, man kriegt schneller Tipps und so weiter.
Genau.
Da muss man halt am Anfang vom Spiel wählen. Und man kann sich auch jederzeit Spieltipps holen. Erwähnt haben möchte ich nur, dass es halt wirklich die Ursprungsversion ist. Das heißt, die Szenen, die man vielleicht von der Wii-Version des Spiels kennt, von dem Director's Cut, die sind hier nicht enthalten. Also die neuen Szenen aus der Wii-Version sind hier nicht drinnen. Aber das nur am Rande erwähnt. Wir werden vielleicht nochmal ausführlich über das Spiel reden.
Das kann gut sein,
was hast du denn noch, was hast du denn noch gespielt?
Ansonsten habe ich noch Case of the Golden Idol gespielt. Sagt dir das was?
Sagt mir jetzt gerade vom Namen her nichts.
Okay, das ist eine Mischung, ja. Wie kann man das am besten beschreiben? Es ist ein Detektivspiel irgendwie. Ist ein bisschen Point-and-Click-Adventure, aber auch sehr viel Puzzle-Spiel. Geht um dieses Golden Idol und so eine Familie im 18. Jahrhundert fängt das an, geht das Spiel los. Und es geht so eine Adelsfamilie, die dieses Idol, es kommt in den Besitz dieser Adelsfamilie und man. Ja, und sorgt halt für verschiedene Tode und man spielt halt irgendwie einen Detektiv, der das aufklären muss, aber der Clou dabei ist, das sind halt statische Szenen, immer von einem Tod, wieder von diesem Tod, es stirbt gerade jemand oder ist gerade jemand gestorben und man muss da zusammenpuzzeln, wer in dieser Szene ist und wer der Täter quasi ist, sozusagen.
Okay.
Du hast am Anfang keine Namen, musst aber aus der Umgebung her und so Papierschnipse oder Dokumente, die überall rumliegen, die man anklicken kann, zu irgendwie ermitteln, welcher Charakter was ist, wer der Täter ist, was der macht und so weiter. Also wie das Ganze in Verbindung steht. Das ist sehr cool gemacht. Das ist ein sehr cooles Spiel. Gibt's auch für die Switch und die Fortsetzung ist auch gerade erschienen. Mysteries of the Golden Idol oder wie es heißt. Ist auf jeden Fall der zweite Teil gerade erschienen. Genau.
Ja. Klingt interessant.
Ja, ist ein schönes Spiel auf jeden Fall. Sehr, sehr interessant. Was hast du denn gespielt, Alex?
Ich habe zum Beispiel Nico De Rico gespielt. Also Nico De Rico, The Magical World. Ist auch ein gutes Beispiel, das wir im Podcast hätten auch bringen können jetzt. Weil es ist ein klassisches Jump'n'Run, das sich besonders von Crash Bandicoot und Donkey Kong Country inspirieren lässt.
Ja.
Und halt mit den beiden Hauptfiguren Nico und Luna auch so diese Maskottchen-Richtung erfüllt. Ist ein schönes Jump'n'Run. Also wer wirklich so gerade Crash Bandicoot und Donkey Kong Country mag, der sollte hier wirklich mal Blick drauf werfen. Ist ein, macht, also tolle Level-Designs, super Soundtrack von, David Wise hieß er?
Von Donkey Kong, genau, David Wise.
Ja. Genau, von ihm ist der Soundtrack.
Oh, das ist natürlich cool. Ja.
Ja. Also lohnt sich wirklich, würde ich sagen, dass man da mal einen Blick drauf wirft. Und ja, genau. Ansonsten habe ich auch Baphomets Fluch gespielt, wie ja schon erwähnt.
Ja.
Und über den Rest werde ich jetzt heute nicht sprechen, weil ich es noch nicht ausführlich genug gespielt habe.
Okay,
da werde ich dann nächste Woche wahrscheinlich ein bisschen mehr sagen. Oder wenn ich halt nächste Mal im Podcast bin. Mhm. Nächste Woche im Podcast werden wir, sofern es keine terminlichen Gründe gibt, weswegen wir verschieben müssen, über Mario und Luigi Brothership reden.
Mhm. Neue Mario RPG. Ja.
Ganz genau.
Mhm. Bin ich gespannt.
Bis dahin wünsche ich. Ja, ich bin mal gespannt, wie der Podcast wird.
Mhm.
Ja, bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.